Hallo Juli und hallo alle Leute da draußen, wir sind wieder da. Hier ist Hard Aber Fail, der Podcast übers Scheitern.
Oh, ich habe mich so auf die Folge heute gefreut. Ich habe auch das Gefühl, ich habe seit Wochen nicht mehr mit dir gesprochen, was nicht stimmt, aber trotzdem. Julia war nämlich nicht da.
Nee, also Update von der letzten Folge. Ich habe es nach Mallorca geschafft. Ich habe einen neuen Flug gebucht, der nicht abgesagt wurde. Und ich bin sogar schon wieder zurück. Es waren 6 sehr, sehr aufregende Tage. Und ich bin ganz erfüllt und unfassbar kaputt. Oh. Aber es ist so eine sehr gute Kaputtheit. Eine, ich habe richtig was getan und gelernt und tolle Zeit gehabt, Kaputtheit. Aber da kommt es mir gerade eigentlich ganz recht, dass ich jetzt in Quarantäne bin, bis das Ergebnis meines Corona-Tests da ist. Und
das ist jetzt gang und gäbe, ne? Weil du kommst aus einem Risikogebiet. Und wie hat das funktioniert mit dem Corona-Test? Also gleich am Flughafen, als du gelandet bist? Oder
genau.
Wie ging das?
Ja, das ist am Flughafen. Erstmal, oh Gott, ich bin so kaputt, ich lache so an so schnell. Also, erstmal habe ich mich extrem aufgeregt, dass es nicht ausgeschildert ist, wo dieser Corona-Test ist. Stimmte dann natürlich nicht. Ich neige dazu, mich aufzuregen, wenn es gar nicht nötig ist. Sondern in dem Moment, wenn man aus dem Gate-Bereich rausgeht, da bei diesen Kofferbändern, da ist dann das Schild. Hier geht es zum Corona-Test. Und davor gab es halt keine Schilder. Und deswegen war ich so, es kann ja wohl nicht wahr sein, dass es keine Schilder gibt. Das ist doch voll wichtig. Ich war halt ungeduldig. Also es gibt Schilder. Und dann folgt man den Schildern in ein leerstehendes altes Terminal-Gebäude. So ist das in Hamburg zumindest. Okay. In Berlin ist es anders, habe ich gehört. Und das ist vom Deutschen Roten Kreuz praktisch die Station organisiert. Und dann muss man seine Krankenkassenkarte vorzeigen und dann kriegt man so 3 Zettel. Und einen von den Zetteln muss man dem Arzt abgeben, der das bei ihm macht. Ist wie so ein Rezeptzettel. So. Und die anderen 2 Zettel sind so QR-Codes und Dinge, mit denen man dann sein Ergebnis kriegt. Und jetzt fällt mir gerade ein, dass ich nicht weiß, wo die sind. Naja. Und dann steht man an und wir waren irgendwie voll schnell und hatten voll Glück und waren relativ schnell dran. Aber das kann durchaus länger dauern, weil, wenn so ein ganzes Flugzeug gerade ankommt aus so einem Risikogebiet und dann alle mit Abstand warten und so und so Sachen ausfüllen müssen, es kann, glaube ich, schon so eine Stunde dauern, bis man dann irgendwann mal dran war oder anderthalb. Aber wir hatten Glück. Und dann steht man da, macht seinen Mund auf und dann wird dir so ein von einem Menschen in so einem Schutzanzug mit Maske und Schutzbrille und Schutzhandschuhen, also sieht aus wie so bei Tschernobyl oder so, wird dir so ein Q-Tip in den Mund gesteckt, so ein Stäbchen. Das war okay. Und dann, womit ich nicht gerechnet hatte, aber hätte ich natürlich rechnen sollen, in die Nase, ohne Ankündigung. Also du machst den Mund auf, und dann wird so drum rumgewischt, das ist nicht schlimm. Und dann einfach wirklich so, puff, in die Nase. Und ich wusste nicht, wie tief man Dinge in die Nase reinstecken kann. Ich hatte das Gefühl, der kratzt mein Gehirn ab. Da wurden echt so richtig, ich habe das Gefühl, da wurden richtige so Barrieren durchbrochen, die jahrzehntelang nicht durchbrochen wurden. Ich weiß es nicht.
Die Jungfräulichkeit deiner Nase ist nicht mehr intakt.
Aber wirklich, ich hatte auch das Gefühl danach, dass ich jetzt irgendwie mehr Popel als sonst da jetzt in der Nase habe, als wäre da ein Popelvorkommen freigesetzt worden. Ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall haben sie da in meiner Nase, haben sie rumgewerkelt und dann wird das eingeschickt und in 2 Tagen kriegt man dann das Ergebnis.
Das heißt, du hütest jetzt noch das Haus?
Yes.
Mhm. Okay.
Ja, so viel von mir. Warum, wie geht's dir? Warum bist du fertig mit der Welt? Was ist los?
Mir geht's ganz gut. Ich bin auch ein bisschen over the top so, aber sonst geht's.
Bist du auch? Nein, Quatsch.
Also ich hatte mir überlegt, nachdem mein Schottland-Urlaub sich ja nicht funktioniert und Großbritannien ja auch gerade einfach echt nochmal heimgesucht wird von Corona. Also naja gut, wir ja auch. Aber dachte ich, naja, komm, was soll's hier. Ich frage Mutti, ob sie mir ihr Auto leiht. Und dann fahren wir irgendwie im Oktober eine Woche nach Holland. Und wir haben uns ein Airbnb gesucht, was so vor Amsterdam, also so ein bisschen auch in der Natur irgendwie so ist. Und dann ist es ja ganz geil, dass in Holland, also Amsterdam und Den Haag und Utrecht und Leiden und so, das ist ja alles irgendwie immer so innerhalb von einer halben oder bis einer Stunde Zugfahrt irgendwie zu machen. Und dann dachten wir, ja geil, dann fahre ich da mit dem Auto hin und dann fahren wir so ein bisschen mit dem Zug hin und her und gucken uns schöne Sachen an und versuchen nicht überall reinzugehen und tragen unsere Masken. Und ja, fertig gebucht, zack. Zwei Tage später ist Nordholland Gefahrengebiet geworden.
Ach Scheiße, das habe ich gar nicht mehr gekriegt.
Ja, Wien und Amsterdam.
Wien auch? Oh, gut, dass ich das noch abgegrast habe.
Ja. Und ist natürlich richtig und wichtig. Macht die Dinge natürlich einfach ein bisschen komplizierter, ne? Irgendwie, was das dann heißt hinterher mit Quarantäne und so. Aber du kriegst das ja auch gerade hervorragend hin, also. Ach, weißt du, ich hätte einfach irgendwie nach Schleswig-Holstein irgendwie fahren sollen und da in so ein, weiß ich auch nicht, ein Häuschen oder so. Aber
das
nein.
Das Universum möchte dir irgendwas sagen, vielleicht sollst du einfach nicht fahren.
Dass ich nicht das Land verlassen soll, ne? Ja, ansonsten hat mich diese Woche wahrscheinlich wie viele andere das Thema Flucht, Migration und Moria beschäftigt, das Camp, das abgebrannt ist. Es gab ja nochmal ein Video von Joko und Klaas, die das sehr ja beeindruckend, ist das ein komisch positives Wort, einprägend vielleicht nochmal zusammengefasst haben und Bilder gezeigt haben, die ich zugegebenermaßen noch nicht gesehen hatte, aber vielleicht auch gar nicht nachgesucht hatte vor, tja, weiß ich gar nicht, weil es irgendwie doch ganz schön krass ist und es gerade auch einfach ist, sich die Schlagzeilen durchzulesen, aber die Bilder dazu, die machen es echt nochmal anders. Und keine Ahnung, es ist ein mega kompliziertes Thema. Ich finde Flucht, Migration und was sind die Ursachen, was sind die Lösungen, das ist so scheiße komplex. So, es gibt, deswegen, ne, ich bin jetzt die Letzte, die sagt, haha, hallo, ich habe hier eine Lösung für, aber es kann gerade nicht die Lösung sein, dass Leute, Menschen, Kinder, Alte, Kranke in solchen Umständen leben und leben kann man das ja kaum nennen, also kein Essen haben, kein Trinken haben, keine Unterkunft haben und das in Europa, das ist so falsch.
Und ich finde das so erschreckend, da über Zahlen zu diskutieren. Also, nee. Also ja, natürlich ist das einfach, sowas zu sagen, aber mein Gefühl ist, lass uns doch einfach alle nehmen, so. Lass uns einfach alle Airbnbs, die in Berlin und Hamburg sind, nehmen und da die Menschen reinpacken. In Berlin, Hamburg und München und anderen. Also es gibt ja so viele leerstehende Wohnungen, die irgendwie für... Lass uns das Atlantik nehmen oder was oder also
Kreuzfahrtschiffe, irgendwas, ja.
Ja.
Auch da wieder, es gibt ja auch diese Rechenspiele, dass man sagt, irgendwie das mit diesen 13.000 Menschen irgendwie 0,5% des Leerstandes in Deutschland irgendwie dann besetzt wäre neu. Also Leerstand wahrscheinlich nicht in Berlin und Hamburg, aber ne, in anderen Städten, die glaube ich ein größeres Problem mit Leerstand haben. So irgendwo so tiefes Niedersachsen, ist ja auch egal. Ich habe da nirgends die Zahlen für, aber es ist einfach, 13.000 klingt erstmal viel auf was sind wir jetzt mittlerweile, 85 Millionen Menschen gerechnet. Echt nicht mehr viel. Und auch da wieder, keine Ahnung, was die Lösung ist, aber das kann nicht die Lösung sein. Das kann es doch nicht sein. Ich kriege da auch immer so Zweite Weltkrieg-Gefühle. Ich denke, das kann doch nicht das Europa sein.
Nee, ich schäme mich echt. Ich schäme mich richtig doll. Ich schäme mich auch, dass ich jetzt so eine geile Zeit auf Mallorca hatte und jetzt so wieder hier bin. Und mein Problem ist, ich darf 2 Tage nicht raus. Ja, das ist natürlich gar kein Problem für mich. Aber, und dann sind so Kinder, die Tränengas in die Augen gesprüht kriegen,
Ja, ich habe da auch die Woche mit gestruggelt, irgendwie dieses, so darf ich mich selber schlecht fühlen, wenn es anderen einfach so, so viel schlechter geht. Aber es ist ja kein Wettbewerb. Und aber ich verstehe total, was du meinst. Dass es deine Gefühle sind legitim, aber das die Not der Menschen in Moria ist auch legitim.
Vielleicht kommt man schneller hinweg über seine eigene Scheiße, wenn man sowas sieht. Das ist doch vielleicht eine Chance. Ja. So. Ja. Genau.
Ich finde, das haben bestimmt auch schon viele, viele mitbekommen, aber ich finde, die Internetseite leavenoonebehind2020.org, ich glaube, initiiert von Sea-Watch, total hilfreich, die ist super übersichtlich und da kann man ganz schnell seinen Abgeordneten oder Abgeordnetin aus Bundestag oder Landtag finden, ganz schnell einfach Postleitzahl eingeben und den kann man schreiben, also da kann man tatsächlich in Aktion treten und seine Stimme irgendwie hörbar machen. Das finde ich total gut.
Und Spenden geht da auch sehr unkompliziert und sicher. Ja.
Und wir haben uns überlegt, wir haben nehmen ja ein bisschen was ein über das unser Sponsoring von Anchor. Und wir finden jetzt mal raus, wie wir an diese Summe Geld rankommen und schauen dann mal, dass wir die auch spenden. So, ernster Teil.
Heute haben wir aber auch eine ganz wundervolle Gästin, die Luise Zücker. Sie ist Designerin, hat Modedesign studiert und ist eine Weggefährtin von Juliane.
Ja, Luise ist Modedesignerin, Schmuckdesignerin und macht ganz, ganz besondere Dinge. Und wir wollen mit ihr ein bisschen über ihren Werdegang reden, über die Branche und ihre aktuelle Gründung eines Schmucklabels.
Die aus Erfahrungen in der Modebranche entstanden ist. Naja, wir werden es gleich hören.
Viel Spaß.
Viel Spaß.
Also, wir haben heute zu Gast Luise Zücker. Hallo Luise, schön, dass du da bist.
Hallo Luise.
Hallo, schön bei euch zu sein.
Ja, also ich stelle Luise mal vor. Wenn ich irgendwie Quatsch erzähle, rufst du rein und sagst, um Gottes Willen, das ist alles gelogen. Die gute Luise ist geboren und aufgewachsen in der DDR im Erzgebirge in Sachsen und ist Kind einer Psychologin, hat erstmal Maßschneiderin gelernt und studierte dann Modedesign an der Hochschule für angewandte Wissenschaften hier in Hamburg und hat ihren Master an der Kunsthochschule Weißensee in Berlin gemacht. Danach ging sie nach New York und arbeitete für ein renommiertes Fashion-Label als Associate Designer. Ja. Seit 5 Jahren entwirft Luise aber auch Schmuck. Sie hat unter anderem die Kollektion The Vagina Conspiracy 2015 in Berlin präsentiert. Und sie lebt in Berlin und entwirft als freie Fashion-Designerin mit einem disziplinübergreifenden Ansatz, sage ich jetzt mal. Klingt so ein bisschen wissenschaftlich, aber stimmt. Kleidung, Schmuck, Bodyskulpturen und ihre Kreationen werden unter anderem von Musikerinnen auf der Bühne getragen, auf Theaterbühnen, in Magazine-Editorials und ihre Mode und ihr Schmuck wurden auch schon in den unterschiedlichsten Publikationen gezeigt. Im Tush Magazine, im Blonde Magazine, in Style, Gala und so weiter. Und wir kennen uns, weil ich in Luises Bachelorarbeit, wo sie Barbies und Biedermeier zu High-Fashion-Kleidungsstücken verarbeitet hat, die habe ich getragen. Und
supergeil.
Deswegen mit einem Saugnapfabdruck auf der Stirn.
Ich habe kurz überlegt, ob ich dich, was du von meinem Zustand erinnerst. Die Fotos sind ja fantastisch geworden. Das war aber nicht mein Verdienst, denn ich hatte einen Kater. Und ich hatte am Abend vorher auch einen Schuh verloren. Das war nach einer Theaterpremiere. Ich war sehr jung.
Aber wie bist du dann nach Hause gekommen? Obwohl, nicht das Thema jetzt.
Nein, nein, vielleicht habe ich gar nicht zu Hause Naja.
Musstest gar nicht nach Hause. Nee, es war hinreißend. Also du kamst zum Shooting in die Maske und meintest, also ich bin am Start, aber ich habe hier so einen Saugnapf auf der Stirn. Ich hoffe, das stört nicht allzu sehr.
Ja. Oh, jetzt.
Aber woher kam der Saugnapf, Juli?
Ich hab Anton Plewa und noch jemanden entertained und hab mir was an die Stirn geklebt. Aber jetzt frag mich nicht mehr was. Also ich
und
habe
das war am nächsten Morgen noch
war
da.
Von so einer kleinen Pistole, von so einer kleinen Kinderpistole, diese Saugnapf und da war halt dieser Abdruck.
Luise weiß mehr als ich. Ja,
aber naja, die Fotografin muss halt nachbearbeiten.
Ja.
Wilde Jugend.
Naja, ja. Aber wie gesagt.
Verbindet.
Aktuell ist Luise gerade dabei, ihre Schmuckkollektion zu launchen. Ja. Und wir sind ganz gespannt, was dabei rauskommt. Also sich jetzt selbstständig zu machen mit ihrem Schmuck. Habe ich das so halbwegs richtig wiedergegeben, was ich da über dich erzählt habe?
Ja, haut schon hin. Es ist immer irgendwie total ulkig, wenn man dann mal jemand anderen erzählen hört, was man so gemacht hat. Denkt man sich so, naja, geht schon klar irgendwie. man selber denkt immer, nein, ich habe noch nicht genug erlebt, gemacht, gesehen. Und ich finde, weil du gesagt hast, Kind einer Psychologin, ich habe ja ein lustiges Elternpaar tatsächlich. Mein Papa ist ja auch noch Pastor.
Interesting.
Interesting, ja, damit habe ich auch immer für dynamische Interpretationen gesorgt, wenn ich das irgendwie zum Besten gegeben habe, wie ich denn hätte werden können.
Kannst du uns zum Einstieg vielleicht kurz erzählen, wie eine deiner Kreationen in dem Film Zoolander gelandet ist? Beziehungsweise Zoolander 2, würde ich sagen?
Nummer 2. Ja, das ist geil. Da Will Ferrell verhakt sich tatsächlich beim Küssen in meiner Skulptur. ich habe für Germany's Next Topmodel wurde ich angefragt, eine Kollektion zu entwerfen für einen Live-Walk, den sie dann anhatten, als sie, es gibt ja immer diese eine Challenge, wo sie ganz oben laufen müssen und angeschnallt sind und nicht runterfallen sollten. Und da hatten sie dann diese Kreolen an, das waren so große, also futuristische Krinolinen, die wir zusammen mit der Stylistin Julia Freitag entwickelt haben. Und es war echt ein ganz tolles Projekt und dann, genau, waren die natürlich etwas ausladend, wie so Krinolinen so sind. Und der Dreh war ja in L.A. und dann haben sie die in einen Kostümfundus gegeben, damit sie die nicht wieder zurücktransportieren müssen. Und dann hingen sie da wunderschön an der Decke und dann kam die Stylistin von Zoolander oder Kostümbildnerin von Zoolander wohl in diesen Fundus und meinte, cooles Ding, nehme ich mal mit. Und so ist das dann passiert und der Kostümfundusleiter war so lieb und hat Bescheid gegeben, dass das passiert ist. Also wahrscheinlich, eventuell sind sie auch noch in anderen Sachen zu sehen, weil sie sind ja immer noch in diesem Fundus.
Ja, genau.
Stimmt.
Aber er hat lieberweise Bescheid gegeben, dass sie für Zoolander ausgeliehen wurden. Und leider taucht jetzt mein Name nicht in den Credits auf, weil ich vergessen habe, irgendwelche Schildchen reinzunehmen. Ging auch ein bisschen schwierig in den Grinolinen. Aber es war natürlich cool, das dann so umgesetzt zu sehen, ja.
Aber es ist nochmal spannend zu hören, wie sowas passiert und wie ärgerlich, dass man dann keine Chance hat, irgendwie seinen Namen irgendwo abgeben zu können.
Ja, das ist immer das Leid des Designers tatsächlich, dass man, also es werden alle vor dir genannt, also Kostümbildner, Styling, Design, das wird immer alles als ganz zum Schluss irgendwie genannt. Und ich hatte dann auch der Stylist mal geschrieben, meinte, ach wie schön, und anscheinend mögt ihr ja meinen Stil, und wenn mal noch wie was aufkommt, sagt gerne Bescheid. Und sie so, ja. Naja.
Ja.
Aber naja, das ist, es ist eben so. Ich mache das, was ich liebe. Insofern kann man dann damit auch leben.
Vielleicht kannst du mal ganz klassisch, sage ich jetzt mal, erzählen, wie du so zu deinem Beruf beziehungsweise zu der Idee, die Ausbildung und dann das Studium zu machen, gekommen bist. Also hat dich das als Kind schon, das Thema Modedesign und Design allgemein, interessiert? Also wir wissen ja jetzt, dass du keine Barbies als Kind haben durftest. Das heißt, da konntest du dich jetzt nicht unbedingt ausleben dran. Also wie bist du da hingekommen?
Ja, ich hatte tatsächlich eine Barbie, der habe ich dann mal ein Kleid gehäkelt, weil die hatte nur ein Hochzeitskleid und keinen Mann, und irgendwann hat mein Hund ihr das Bein abgebissen. Oh, und da ist sie ganz traurig in meinem Puppenhaus.
Wie ist die Barbie denn zu dir gekommen? Ist das, hat Oma?
Meine Oma hat die Regel gebrochen, meiner Psychologie-Mama, dass Barbies kein gutes Frauenvorbild sind. Und da hat Oma sich dagegen, hat gesagt, das Kind darf das eine kind Barbie haben. Naja, am Ende waren es ja im Bachelor waren es 150 tatsächlich. Also ich habe richtig viele dann gehabt.
Ich habe mich das schon gefragt, als ich die Bilder von der Bachelorarbeit gesehen habe. Also, weil da... Leute, ihr habt das jetzt nicht gesehen, aber da sind ganze Reifröcke aus Barbie-Beinen und Hüte aus Barbie-Extremitäten und so. Da habe ich auch gedacht, da müssen ganz schön viele Puppen für gestorben sein.
Ja, ne, da war ich in der Modellbauwerkstatt von der HAW, bin immer 7 Uhr morgens zu den Modellbauern in die Werkstatt, und ich habe da an der Rotorblattsäge die auseinandergesägt, so mit Gehörschutz, und
hat das Spaß gebracht.
Ich fand's ultra toll.
Kann ich gut verstehen. Sachen zerstören macht doch manchmal ganz schön doll Spaß.
Die sind auch gut gebaut. Also das Innenleben einer Barbie ist sehr stabil, das denkt man nicht. Aber ja, zurück zur Frage, genau, ganz klassisch. Also ich habe neulich darüber nachgedacht, ich habe, glaube ich, wirklich schon in der Grundschule gesagt, ich mache was Künstlerisches. So ist egal, was ich jetzt für eine Abi-Note habe. Und ich habe eigentlich immer gemalt, gebastelt. Also ich wurde immer so, meine Freundinnen wurden immer zu mir geschickt, weil bei den anderen wurde Fernsehen geguckt, bei mir wurde gebastelt. also mein ganzes Zimmer voller Farbkleckse und Pappmaché und also das habe ich schon immer gerne gemacht, so mit Händen gearbeitet, irgendwas hergestellt. Und ich wollte eigentlich gerne Malerei, das war so meine Idee. Und ich habe aber auch immer viel genäht, und dann dachte ich, vielleicht ist so eine Handwerkskombination nicht blöd, weil, naja, hat noch was Handfestes. Und und ich habe mich ich liebe es einfach, mich geil anzuziehen, und habe immer so meine Vintage-Klamotten überall hergezerrt und umgenäht und umgemodelt. Insofern, das habe ich eigentlich, seit ich so 14 bin, immer gemacht. Meine Mama hat mir Nähen beigebracht, und dann habe ich eine Schneiderlehre gemacht. Also ich habe nach dem Abi war ich nochmal ein Jahr in Frankreich. Und habe dann eine wundervolle 2 Jahre verbracht in Erfurt bei meiner Schneiderlehre. Und auch das Prinzip eines Mentors sehr zu schätzen gelernt. Und dann in mein Studium gegangen. Und genau, dafür bin ich dann nach Hamburg gezogen von Erfurt. Und das war dann auch nochmal so ein ganz anderes, ja... Ich hatte dieses Handwerk, ich konnte nähen, und dann aber zu lernen, okay, wie konstruiert man das jetzt? Wie beschäftigt man sich mit einem Designprozess und so? Das war schon ein sehr, sehr erfüllender Moment.
Ist es beim Modedesign-Studium auch so, wie wir das jetzt von anderen künstlerischen Studien gelernt haben, also zum Beispiel bei der Musik oder beim Schauspiel, dass man eigentlich die ganze Zeit das Gefühl hat, man scheitert, dass man ein Projekt nach dem anderen macht und man immer das Gefühl hat, das ist es irgendwie noch nicht.
Kann ich jetzt nicht bestätigen. Ich glaube, es kommt auf die Uni an und auf den Professor. Ich meine, ich hatte halt so eine geile Clique und ich fand auch an der HAW zu studieren super, weil das so themenübergreifend war. Ne? Man hatte mit so vielen Fachbereichen zu tun. Man, ja. Juli, wir haben uns kennengelernt. Ja, dieses Zusammenarbeiten. Ich habe Videos gemacht, ich habe Fotoshootings gemacht mit den Leuten, die halt mit mir zusammen studiert haben. Und klar, wenn ich mir das heute angucke, denke ich natürlich, hätte ich jetzt mal anders gemacht. Aber es war trotzdem, ja, cooles Zeug. Also ich mag die Sachen trotzdem noch. Natürlich war, da steckt da weniger Erfahrung drin. Aber so diesen Prozess und dieses viele Semester wieder eine Arbeit gemacht zu haben und da einmal richtig tief ackern und dann in die Semesterferien, fand ich schon einen ziemlich guten Modus. Also das Scheitern zwischendurch, na klar, kurz vor der Abgabe immer so, Gott, was habe ich überhaupt gemacht? Das will doch eh keiner sehen. Klar, dieses der künstlerische Leidensweg und sich selber unter Druck setzen. Am Ende scheitert man innerlich wahrscheinlich mehr als nach außen.
Ja, das stimmt. Das ist sehr wahr.
Ja.
Ich erinnere mich, dass du in einem Künstlerinnenkollektiv warst. Pipka, Pipka, richtig?
Oh ja, meine Pipkas.
Das waren im Grunde alles junge Frauen, die, ja. Die alle, haben die alle Modedesign studiert und ihr habt euch alle ja. Gegenseitig unterstützt oder wie lief das ab?
Ja, das war geil. Oh Mann, ja, Piepka, Piepka. Piepka heißt tatsächlich Vulva oder Vagina auf Polnisch. Also das ist das Kosewort, das Kinderwort dafür.
Ach, cool.
Und genau, wie dieser Prozess immer in der Uni und dann macht man diese Arbeiten und hat diese Kollektionen rumhängen und dann sind sie da so im Kleiderschrank und verstauben. Und wir dachten, das ist doch eigentlich ganz cool, mit denen nochmal was zu erschaffen. Und da haben wir dann so Underground-Modenschauen gemacht in Hamburg mit so Tänzerinnen und Musikern zusammen. Bands sind aufgetreten. Unser Höhepunkt war tatsächlich dann ein Fernsehbeitrag bei RTL. Und wirklich eine Warteschlange von einmal um den Block rum. Also das war schon irre. Weil wir auch selber gar nicht geschnallt haben, was wir da überhaupt kreiert hatten. Und ja, wir waren 5, genau, das war so meine Studiumsklicke. Und das war echt eine tolle Zeit und wir haben einige Veranstaltungen zusammen gemacht, auf dem Dockville zum Beispiel oder im Übel und Gefährlich sind wir einmal aufgetreten. Aber dann, ja, kamen dann doch die ganz unterschiedlichen Persönlichkeiten und unterschiedlichen Vorstellungen und.
Ich erinnere mich nur einfach so an euch als Gruppe oder wie ihr gearbeitet habt. Ich war auch bei der Modenschau im Golem bin ich mitgelaufen.
Ja, stimmt, und im Golem hatten wir ja auch eine.
Ja. Und ich fand das mal so geil, dass ihr euch so, ich hatte immer von außen den Eindruck, dass ihr euch so total gegenseitig unterstützt und dass es euer sozusagen Start halt eben nicht war, oh, hier müssen wir schon die Konkurrenzen irgendwie abchecken und wem kann ich die Augen auskratzen, sondern dass ihr euch so gegenseitig irgendwie mit, ich mache eine Bewegung, wie die Hände nach oben gehen, also euch irgendwie mit zusammen so hochgehoben habt.
Hands up, baby, hands up. Auf jeden Fall, also das muss ich auch sagen, das fand ich sehr schön und da war auch eine kollegiale so Förderung irgendwie, eben auch im Studium und auch von den Profs, es wurde jetzt nicht irgendwie gefördert, dass man sich jetzt gegenseitig konkurriert oder aufhetzt oder so, was ja an anderen Unis ja die Leute sogar in den Selbstmord treibt, ne? Und das habe ich tatsächlich nie erlebt im Studium, also da hatte ich immer auch in Weißensee in Berlin tollen Zusammenhalt und immer so ein eher Support und auch diesen künstlerischen Austausch. Was machst du? Ach geil, oh, auf die Technik bin ich noch gar nicht gekommen. Eher so, ja.
Und Dann, also Studium in Hamburg, Studium in Berlin. Mhm. Und dann ging es für dich ja weiter. Dann ging es für dich nach New York, richtig? Erstmal in ein Praktikum?
Mhm, genau.
Was hast du da, was war da deine Erwartung? Also da bist du, das war ja eine relativ anerkannte Marke, zu der du dann gegangen bist. Marke, was sag ich, Fashion Designer.
Genau. Modelabel. Das gibt es tatsächlich gar nicht mehr, das Modelabel. VPL hieß das. Oder in anderer Form. Also es gibt es irgendwie noch, aber nicht mehr in New York und nicht mehr mit der Designerin. Und ich bezweifle, dass sie jetzt das zuhören und verstehen. Deutsch können die nicht. Ja, nee, das war abgefahren. Also ich war schon mal in New York, da hatte ich ein Stipendium bekommen und war dann so angefixt. Ich so, boah, ich habe nochmal Bock, da hinzugehen. Und ich hatte eine Zusage von einem anderen Modelabel, auf was ich aber gar keinen Bock hatte. Und bin dann trotzdem einfach hingeflogen und bin dort einfach aufgeschlagen. Also ich bin dort in die Tür und habe gesagt, also ich suche ein Praktikum, hier ist mein Portfolio, hättet ihr Bock? Ja, kannst du morgen anfangen.
Okay,
krass.
Und erstmal habe ich mich total gefreut und im Nachhinein ist mir auch klar geworden, ne? Ich habe ja dann da gearbeitet, wir haben händeringend immer nach fleißigen, kostenlosen Arbeitskräften gesucht. Also im Nachhinein wundert mich das gar nicht, dass die da sofort zugesagt haben, aber klar, in dem Moment war das natürlich ein geiles Gefühl. Und die haben mich dann übernommen, genau. Und das war einer der seltsamsten Momente in meinem Leben. So dieses, cool, ich habe jetzt einen Job, ich ziehe jetzt nach New York, direkt nach dem Bachelor, geil.
Eigentlich ein Traum, irgendwie, ja, also genau. So, ne? Auf dem Blatt krass. Papier.
Auf dem Blatt Papier ist es voll der Traum. Und dann hatte ich mein Visum. Ich habe ewig gestruggelt mit diesem, du brauchst dann Künstlervisum, brauchst einen Anwalt, Geld, viel Geld bezahlt. Also es ist schon echt, man muss sich ganz schön unter Beweis stellen, eine Riesenmappe abgeben. Und dann hatte ich die Zusage und ja, stand dann da und hatte dann schon gearbeitet und habe eigentlich so die schlimmste Zeit meines Lebens gehabt. Und habe aber immer dieses Visum in der Hand und war so, gut, du darfst jetzt bleiben. Und es war einfach so ein Riesencut von, ich bin dort Praktikantin und dann auch Freelancerin, durfte designen, durfte irgendwie mich frei bewegen und machen und zu dieser, du arbeitest jetzt in der Verantwortung und Budgetkalkulation, Riesen-Excel-Tabelle, Stoffbestellung, was weiß ich, alles genau das, was man nicht in der Uni gelernt hat. Und das war so, also so seltsam, weil man so als Berufsanfänger in eine Situation geworfen wird, wo man absolut überfordert ist. Und ich war so gestresst, ich konnte nicht mehr runterfahren, also ich konnte auch am Wochenende, ich habe wie so gezittert die ganze Zeit. Und eigentlich jeden Abend geheult. Also das war so eine belastende, krasse Zeit. Ich weiß nicht, wie ich das... Also ich bin immer auf Toilette gegangen, habe mir in den Spiegel, habe mir in die Augen geguckt und habe gesagt, Luise, du musst das nicht machen. Du darfst nach Hause fliegen, wenn du möchtest. Und das war das, was mich am Leben erhalten hat. Das war echt schizophren irgendwie.
Und was war jetzt genau der Punkt, der dich so doll fertig gemacht hat an dem Job?
Die Überforderung auf jeden Fall, dass ich in was arbeite, was ich noch nicht kann. Und dann ja natürlich auch dieses typische Bild von der cholerischen, ungeduldigen Chefin. Ne? Ich saß da so Harry Potter-mäßig, saß ich so unter der Treppe.
Nein, das war dein Arbeitsplatz?
Also im Keller, ohne Tageslicht.
Was?
Neben der Wasserpumpe, immer wenn es geregnet hat, ist der Keller so geflutet.
Oh nein. Oh Gott.
Und kann man keinen erzählen. Das ist echt krass, ne? Und dann so diese, ja, jeden Tag 12 Stunden inklusive Wochenende, ne? Und dann saß ich da immer unter meiner Treppe in der letzten Ecke und dann stampfte sie immer oben so lang, so, dong, 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 mit ihren High Heels. Louise, where are you? I need this.
Gott.
Und man zuckte schon so innerlich so zusammen. Und ja, also das war einfach so ein Dauerstress. Und sie hat es immer wieder geschafft. Also sie hatte wirklich das drauf. Zuckerbrot und Peitsche hat sie wirklich. Und das Absurde ist, ich mochte sie. Ich mochte auch die Zusammenarbeit mit ihr. Die war künstlerisch und menschlich war die echt cool. Aber die war einfach, ja, cholerisch und an vielen Stellen halt auch drüber und sehr ungeduldig. Und das, ja. Aber ich hab mich ja gerappelt. Also ich hatte dann so ein krasses Gespräch. Luise, wir haben nicht das Gefühl, dass du das schaffst. Bist du sicher, dass du
Das haben sie
diesen
zu
Job
dir
machen willst?
gesagt? Also in so einem Mitarbeitergespräch?
Da sind wir so im Café um die Ecke und dann kam ein Kumpel von mir zufällig vorbei und er sah nur so mein kreidebleiches Gesicht und drehte wieder um. Und dann habe ich wirklich diesen Moment gehabt, okay, bleibe ich oder fliege ich zurück? Und ich habe mich fürs Bleiben entschieden und habe dann ja wirklich 2 Jahre noch da gearbeitet.
Wo kam die, also das ist, ich stelle mir das gerade vor, jemand zu mir sagt, also irgendwie glauben wir nicht, dass du das kannst. Da gibt es ja wahrscheinlich die Reaktion zu sagen, okay, ja, stimmt, alles klar. Tschüss. Und war das eine Trotzreaktion zu sagen, ja, ich kann es aber doch? Oder, weil eigentlich hattest du dir ja, ne, diese Gespräche mit dir vom Spiegel, wo du gesagt hast, ich muss hier gar nicht sein. Vielleicht hat dich das aber auch gerade dahingehend entspannt.
Ja, also eine sehr große Stütze war auf jeden Fall mein Freund in der Zeit, ne? Ich habe dann halt immer morgens in der U-Bahn mit ihm telefoniert, so wenigstens die 10 Minuten, Viertelstunde so. Und er hat mir immer zugesprochen und hat das eben auch so, du musst das nicht, ne? Also das ist wirklich, also ich finde, wenn man schlimme Zeiten erlebt, ob sie jetzt selbst gewählt sind oder nicht, ne, dass man halt im Geist immer sich zurückziehen kann. Das finde ich mental ein ganz wichtiges Tool. Und ja, ich weiß auch nicht, wo diese Motivation herkam. Ich glaube, es war einfach dieser simple Gedanke, ich bin jetzt einmal hierher gezogen, ich habe einen Haufen Kohle ausgegeben, ich habe gesagt, ich mache das jetzt. Ich mache das jetzt. Ja. Und ich hatte auch Bock auf New York, ich hatte Bock auf die Stadt, das wollte ich irgendwie nicht. Ich dachte so, nee, ich habe jetzt keinen Bock, mit so geprügelter Hund zurückzuschleichen.
Hattest du auch so einen Druck von außen? Ich meine jetzt nicht von der Chefin, sondern so, weißt du, dass du dachtest, ah, ich will jetzt auch nicht meine Familie enttäuschen, weil ich bin jetzt hier extra hingegangen und habe voll viel Geld ausgegeben oder von deinem Umfeld oder so, weißt du. Ich habe ja auch ein paar Sachen abgebrochen in meinem Leben und da war immer so ein Aspekt von, es ist mir auch so ein bisschen peinlich oder unangenehm vor den Leuten, die ich lieb habe.
Ja. Tatsächlich, nee. Also das ist, also meine Mutter hat mal den Satz zu mir gesagt, ach Luise, dass aus dir noch sowas
Danke, Mama. Mama!
Es war natürlich auch halb, ne, so schon auch
Ja,
witzig
klar.
gemeint, aber ich glaube, ich habe seit ich 12 bin immer irgendwie meinen Eltern das Gefühl vermittelt, ich mache eh das. Also es war auch immer so die Message von meinen Eltern, du machst doch eh das, was du willst. Und ich bin tatsächlich mit 12 auch bei meinen Eltern schon so ein bisschen wie ausgezogen. Also es gab so ein Zimmer, 2 Stockwerke über meinen Eltern mit eigener Klingel und eigenem Telefon und eigenem Schlüssel. Und da bin ich mit 12 eingezogen. Und ja, also meine Eltern haben eher immer so beobachtet, was ich so mache und so irritiert, fasziniert, das habe ich immer so das Gefühl. Verstehen es nicht ganz, aber finden es ganz cool. So. Ja.
Würdest du sagen, dass deine Erfahrung, die du da gemacht hast, diese Arbeitsbedingungen, ist das übertragbar also ganz allgemein auf die Modeindustrie oder Fashionbranche. Weil im Vorgespräch hast du gesagt, dass du den Eindruck hast, dass das gerade irgendwie eine kranke Branche einfach geworden ist. Die ist übersättigt. Mhm. Billige Produkte werden im Grunde auf dem Rücken der Ärmsten irgendwie produziert. Und gleichzeitig hast du diesen schönen Satz gesagt, ja, aber es wird irgendwie nie wieder jemanden wie Gucci geben. So, es kann eigentlich niemand mehr hochkommen. Was hast du einen Eindruck gehabt nach den Jahren da in New York, wie du zu der Branche stehst? Das war jetzt ganz viele Fragen auf einmal, merke ich. Nein.
Das waren viele Fragen.
Ein Fragenblock.
Das Gespräch führe ich tatsächlich oft, weil es ja auch so eine Branche ist, die man, glaube ich, nur versteht, wenn man drin ist. Gut, das ist in den meisten so, aber man hat, ich denke, viele haben dann auch gar nicht viel Bezug. So, ne? So ein, ich denke mal jetzt bei einer alltäglicheren Arbeit, die man selber auch in seinem Alltag hat, hat man da mehr Einblick. Das wäre jetzt, glaube ich, eine ganz, ganz weit gefächerte Frage, wenn man jetzt noch in die Massenfabrikation und Dumping und Umwelt und so weiter geht. Aber so von der Mentalität, also ich muss sagen, ich habe das Gefühl, es passiert ein bisschen ein Shift. Also es ist ein bisschen mehr Bewusstsein und auch, ja, dass das so diese alte Garde ist, so von wegen dem Designer guckt man nicht in die Augen, der Teufel trägt Prada mäßig, du kannst froh sein, wenn du hier bist. Da passiert schon ein bisschen was anderes. Also ich habe da ja auch dann viele Praktikanten interviewt und eingestellt und da ist schon auch viel mehr ein Bewusstsein, wer bin ich, was bin ich wert und dass man sich nicht mehr so versklavt, dass ändert sich. Und das finde ich auch gut so und schön so. Mhm. Ja.
Du hast auch im Vorgespräch zu mir gesagt, dass sich deine Einstellung zum Scheitern in den USA auch ein bisschen verändert hat. Also man scheitert nicht, man lernt nur. Hast du wirklich das Gefühl gehabt, als du da warst in den USA, dass es da einen Unterschied gibt zwischen Deutschland und den USA, was so das Thema Scheitern angeht?
Ja, total. Also das ist, ich habe das Gefühl, in Deutschland, also in der deutschen Mentalität, sage ich mal, oder in europäisch, weiß nicht, ist es schlimmer. Also so, das ist irgendwie so, du bist Gebrandmarkter. So, das ist irgendwie so diese dörfliche Verpetzstruktur, ne? So, hast du gehört, der hat das mal und nicht so und wie auch immer, ne? Dass man eher so dieses kollektive Gedächtnis verzeiht nicht. In den Staaten habe ich eher den Eindruck, das gehört so dazu. Also es ist auch so diese Kreditdenke, ne? Ach, nimmst du mal Kredit auf, zahlst du irgendwie wieder ab. Also so dieses Schulden haben, dass mal was nicht klappt und so, das gehört irgendwie dazu. Hat natürlich auch absolut seine Schattenseiten. Aber ich fand es so von der Denke, fand ich es schon auch ganz interessant. Und ich denke, es ist einfach kulturgeschichtlich, ne? Dort sind alle hin und haben erst in einer sehr jungen Zeitgeschichte sich alles aufgebaut. Also es gab nicht so dieses ewige Familientradition und du enttäuschst jetzt den Schusterpapa oder so, sondern alle haben was Neues angefangen und natürlich ist man damit auch mal gescheitert und da ist, denke ich, dadurch einfach eine andere Einstellung dazu vorhanden.
Weil ja, wir auch vorher darüber gesprochen haben und du da auch gesagt hast, es geht halt um die eigene Betrachtungsweise. Also da hast du gesagt, wie bewertest du die Scheiße, die dir passiert?
Das ist voll schön, ja.
Also ich dachte, ja, stimmt. Vielleicht kannst du da noch kurz was zu sagen, weil das fand ich total erhellend.
Nee, absolut. Also das ist so, ne, du, klar, du kannst dich in der Scheiße suhlen, die dir passiert ist. Oder kannst halt sagen, ja, okay, vielleicht, weiß ich nicht, waren die Schuhe eh schon nicht mehr so geil, ziehe ich mir neue an. und ja, dass man, genau, was macht man draus? Und natürlich, der erste Moment ist was anderes, ne? Also ich, wenn einem in dem Moment was passiert und diese Momente, so wo man sagt, oh scheiße, das ist so. Und es gibt natürlich auch so diese, warum mache ich überhaupt, was ich mache? Und interessiert doch eh keinen und dass man auch so Sachen Ablehnungen, die jetzt überhaupt nicht persönlich gemeint sind, persönlich nimmt und so. Aber es kommt dann auch auf die Länge an, wie lange suhlt man sich. Und das finde ich, glaube ich, den entscheidenden Unterschied. Und ja, auch diese mentale Arbeit, ne? Also dieses berühmte Totschlagargument der Opferhaltung. ja, dass man sich nicht über sein Leid verbindet, sondern über die schönen Dinge, die es ja auch gibt.
Hast du einen Tipp, wie man sich nicht so lange in der Scheiße suhlt? So, um mal bei diesem wirklich schönen Bild zu bleiben.
Ja, aus der Situation rausgehen. Ne? Also vielleicht einfach sich vorstellen, wie man sich dabei beobachtet, wie man gerade in den Scheißhaufen tritt und vielleicht zieht es dann total lustig aus.
Freue mich so, dass wir dieses Bild gefunden haben.
Jetzt kann man dieses Scheiß-Emoji endlich mal verwenden.
Endlich, ne? Endlich haben wir einen Grund.
Und das freut sich, das sieht total glücklich aus.
aktuell, wir haben am Anfang auch drüber gesprochen, geht es für dich ja schwerpunktmäßig jetzt gerade zum Schmuck. Also du bist kurz davor, dass deine Schmuckkollektion rauskommt, zum Vorverkauf online geht und gründest dein eigenes Schmucklabel. Ist das eine Konsequenz aus den Erfahrungen in der Fashion-Industrie oder ist es einfach nur eine andere Schwerpunktsetzung?
Ich denke, so eine Mischung aus beiden. Also zum einen klar als Konsequenz aus der Erfahrung in der Mode. Ich finde die Mode sehr schnell und man produziert unglaublich viel in ganz kurzer Zeit mit ganz viel Stress und Drama und Notfall, was auf die Dauer unglaublich erschöpfend ist. Es gibt einem ganz viel, aber es zehrt auch. Und als mein persönliches künstlerisches Interesse finde ich den Schmuck auch einfach total spannend. Also ich mache ja nicht nur den klassischen Schmuck, Ringfinger und Ohrring, sondern auch so Masken, Headpieces fürs Gesicht, also die auch so verwandeln, die so die Körperumrisse, Gesten, Wesensarten verändern, vielleicht betonen, verzerren, bestärken. Und das hat mich eh schon immer interessiert an der Mode, wie man sich halt verwandeln kann. Und ich finde es an diesem, sich eine Maske aufsetzen, um vielleicht nicht sich zu verstecken, sondern sich zu zeigen, finde ich einen total spannenden Aspekt und so seine innere Stärke nach außen zu holen. Und ich habe irgendwie so gerade so, finde ich es ganz schön, so diesen Gedanken, meine Arbeit und mein Schmuck kann Zauberkraft verleihen. Und genau, ich habe mich schon immer sehr für Accessoires auch interessiert und finde so in der Schmuck, im Schmuck ist irgendwie so eine andere Ruhe, eine andere Wertigkeit. Der wird nicht weggeworfen. So, egal wie teuer ein T-Shirt war, irgendwann schmeißt es wahrscheinlich weg. Ein Ring ist, ja, mein Schatz, so forever irgendwie. und ja, diese Ruhe und diese Gewissenhaftigkeit, die damit einhergeht, finde ich auch total schön. Also man geht einfach anders mit Metall, mit Schmuck, mit dieser künstlerischen, modischen Arbeit um.
Das heißt, du machst dich jetzt selbstständig, beziehungsweise eröffnest ja ein Label. Jetzt ist quasi gerade, in Deutschland gibt es ja auch mal so eine kleine Gründerangst, würde ich jetzt mal dem Land unterstellen. Gibt es das auch bei dir oder ist das einfach, bist du entspannt? Ich meine, die Maske gibt es ja auch schon eine Weile. Also Schmuck ist ja auch, ne, seit 5 Jahren bist du ja schon intensiv dabei.
Wie schön, dass wir auch die ganze Zeit jetzt über Masken reden. Ja.
Die Masken von Luise helfen nicht optimal bei Corona, würde ich mal sagen. Sie qualifizieren sich nicht so gut gegen Aerosole.
Ja, Nee, das nicht, obwohl Messing als Metall ja hoch antibakteriell ist, aber ich weiß nicht, wie es
Ah.
gegen Viren wirkt.
Müsstest du was Massiveres, glaube ich, machen? Oder
Ja.
so ein
Oh Mann, so Hannibal
Ja.
Lecter-Style. Ja. Ja, tatsächlich, ja klar. Also seit 5 Jahren, genau vor 5 Jahren, habe ich meine erste Kollektion tatsächlich im Schmuck rausgebracht und habe das war mein Meisterschülerabschluss tatsächlich von der Weißen See. Und dann seitdem habe ich einfach da meine Faszination, mein Interesse damit entdeckt und gefunden und mich da auch stetig weitergebildet. Also ich komme ja jetzt so als Rookie eigentlich so in die Goldschmiede, Schmuckherstellung. Finde es aber auch total spannend, da ja gar nicht so fest zu sein in der Denke, sondern dadurch auch vielleicht eine neue Sichtweise zu haben. Und habe das aber immer so, das hört sich mal so lapidar an, so nebenbei gemacht. Also ich habe damit nicht so richtig, nicht jetzt wirklich den Fokus gesetzt, Geld zu verdienen. Und habe aber immer dieses Feedback bekommen, du machst so geile Sachen, Mann, und wo kann man die denn kaufen? Und dann habe ich immer mal für Freunde, habe ich Schmuck hergestellt. Und jetzt der große neue Schritt ist eben ja, ich gehe in die Produktion. Also ich arbeite jetzt mit einer Produktionsfirma zusammen, ich baue einen Webshop auf. Und ich mache Budgetkalkulationen und mache Excel-Tabellen.
Ja, okay, ja.
Und genau, gehe da einfach mit einer anderen Denke ran und auch mit der Wachstumsdenke, ne, dass ich das dem Ganzen die Chance gebe, dass es auch größer wachsen kann. Und dass ich nicht im Kleinen an meinem Schreibtisch rumsäge, sondern gleich sage, okay, ich lagere das aus, ich sehe mich eher in der Position als Manager und als Designer.
Finde das total cool und bewundernswert, wie, also in welcher Entspanntheit du gerade darüber sprichst, dass du so gerade was gründest.
Ja.
Das finde ich ganz toll.
Ja. Na, ich muss sagen, ich hab eine Coachin, die ganz toll ist. Also ich bin gerade total Fan auch von E-Coach und irgendwie so 1000 Podcasts mit Coaching und bin total fasziniert von dieser ja, Praxis. Und genau, die ist eine Business Coachin vom IBB gestützt. Oh, darf man das jetzt hier so? Also
Na klar, bestimmt.
ich habe eine Business Coachin, die ich gestützt bekomme, was natürlich richtig toll ist. Und das macht natürlich auch Mut, dass man da jemanden hat, der mit einem erfahrenen Auge drauf guckt und sagt, toll, das macht Sinn, was du dir da überlegt hast in deinem Zimmer. Und ja, ich weiß auch nicht, wo ich die Entspannung hernehme. Also ich habe schon meine Panikmomente. Aber das ist ganz seltsam. Also es wurde mir schon öfter gesagt, dass ich nach außen immer sehr entspannt wirke und innen so innen zerfalle, was jetzt nicht gerade nicht der Fall ist, aber ja, es hat seine Vor- und Nachteile, dass man mir das anmerkt oder nicht anmerkt.
Also für das Gründen ist es, glaube ich, besser so rum als andersrum, weil du dann jetzt so eine Professionalität ausstrahlst für die Leute, die du engagierst und so, weißt du, oder für die du produzierst.
Ja.
Glück gehabt.
Ja, also es ist auch ganz spannend für mich jetzt so zu erleben in der Rolle, dass ich war ja immer so in der zweiten Reihe, ne? Ich habe im Backstage gearbeitet, im Design, für andere designt. Ich war jetzt nicht so die jetzt im Fokus war, auch als Person. Und mich jetzt da so zu erleben, ich beobachte mich tatsächlich dabei auch ein bisschen so und denke so, oh ja. Geht schon, kannst das, glaube ich, sogar.
Oh, das ist voll
Richtig cool.
schön,
Ja.
Luise. Das ist ja im Grunde der Traum, sage ich mal, ne? Dass auch das ist halt mehr eine Selbstverständlichkeit ist, dass man es einfach hat, dass man macht, dass man weiß, okay, ja, ich kann das. So, ich habe die Jahre an Erfahrung jetzt hier schon drin und na klar.
Ja.
So, die Selbstzweifel und das Ganze, die Hindernisse, das ist ja, hast du wahrscheinlich mit deiner Coachin schon durchgearbeitet, die baut man sich ja gerne selber im Kopf. Zumindest bei mir ist
Ja,
das so.
auf jeden Fall. Na, ich glaube, die Erkenntnis, dass halt alle auch selbst zweifeln, ne? Und dass ja es überhaupt nicht stimmt, wie das auch immer so nach außen denkt man immer so, oh, bei allen klappt es immer so gut und bei mir nicht. Und natürlich habe ich diese Momente. Also Leute, die mich gut kennen und die mir nahe sind, die erleben natürlich auch meine tiefen und fertigen Momente. Und da sind wir halt wieder dabei, wie lange ja bleibt man in diesem Stadion oder sagt, ja, Stadion. Yay! Yeah.
Laura!
Die Fest! Oder sagt, okay, jetzt reicht, nee, dass ich... Ich glaube, einfach so dieses simple Ding, man lebt eben dieses eine Mal und am Ende hat man ja nicht Bock zu sagen, ich habe die ganze Zeit gejammert oder gezweifelt und oder habe mich selber aufgehalten. So. Und Zweifel ist total wichtig, wenn man nicht darin erstarrt. So.
Das ist voll das schöne Schlusswort eigentlich, wenn wir mal ehrlich sind.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist was Hoffnungsvolles. Weißes.
Luise, möchtest du an dieser Stelle etwas platzieren, für etwas Werbung machen, etwas in die Welt rufen?
Ja, na klar, also naheliegend ist natürlich zu sagen, schaut euch Luise Zücker an, da gibt's tollen Schmuck, der Kräfte verleiht.
Yes, it's magic.
It's magic. Unterstützt mich, unterstützt das Label beim Werden und beim Wachsen und ja, macht euch auf und schaut immer rum und die Presale-Kampagne startet bald und holt euch ab. Das wäre natürlich jetzt so in Eigenwerbung, würde ich das natürlich auch nicht ungern einmal anbringen.
Ne? Ja, natürlich.
Ja, so ich denke, so als Message finde ich das auch ganz schön. So vertraue so deiner inneren Stärke, ne? So, dass die auf jeden Fall da ist, egal wie vergraben.
Vielen lieben Dank, liebe Luise.
Vielen, vielen Dank, Luise.
Oh, war so schön mit euch.
Hello Peoples, da sind wir wieder.
Hallo. Ich werde versuchen, jetzt ja auch nach dem Interview mit Luise, dass wir auch möglichst viele Bilder posten, damit ihr euch das alles ein bisschen vorstellen könnt. Also zum einen die Bachelorarbeit, von der wir jetzt ja viel erzählt haben, aber auch von ihrem Schmuck und von den Masken. Ich hatte das Gefühl, wenn wir über Masken reden, dass es gar nicht so klar war, was das wir da eigentlich erzählen, ne?
Ja, genau. Es ist also, solltet keine Corona-Schutzmasken im Kopf haben, sondern künstlerische Geflechte, die das ganze Gesicht verschönern.
Ja, ja, genau. Also und wenn ihr nicht genau wisst, was damit gemeint ist, dann schaut mal im Laufe der Woche auf unseren Instagram-Account. Da werden wir ein bisschen was zeigen, was die Luise so treibt und macht. Dann könnt ihr euch was drunter vorstellen.
Und Juli, was machst du jetzt noch?
Nicht mehr viel. Ich muss irgendwie noch was futtern. Ich habe nicht so richtig was im Haus. Kann auch nicht mehr so richtig reden, weil ich heute Morgen um 20 nach 5 aufgestanden bin.
Krass.
Um nach Heide in Schleswig-Holstein zu fahren für einen kleinen Dreh, den mir die allseits bekannte und sehr beliebte Julia Kemp vermittelt hat. für die Band namens Tüdelband. das war sehr, sehr schön, war auch nur ein halber Tag, also hat ganz viel Freude gemacht, aber bis es zu Ende war, war ich auch noch irgendwie super fit und dachte, geil, haha, ich habe gar kein Problem damit, um 5:30 aufzustehen, klar Leute, und dann kam das große Tief und es hält auch jetzt noch an. Was sagt dein Fitnesslevel?
Was denn für ein Fitnesslevel? Fitness is non-existent at the moment. Mein Fitnesslevel sagt tüdelülülülü. Das ist so, ich bin so kaputt. Schön. Ja. Ja, ich hatte Schauspielworkshops und emotionale Höhen und Tiefen strengen mich so doll an, dass ich jetzt mich nicht in der Lage sehe, Nudeln auf dem Topf, wie? im Topf auf dem Herd aufzusetzen, sondern ich lege mich auf die Couch und warte, dass irgendwas in meinen Mund fliegt.
Was erscheint.
Ja. Selbst Lieferando aufzumachen scheint mir eine unüberwindbare Hürde. Oh Gott.
Hürde
zu sein.
So, wir können nicht mehr sprechen. Das ist also der Zeitpunkt, um diesen Podcast zu beenden.
Ja.
Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen und hinterlasst uns doch eine Wertung bei Apple Podcasts. Da freuen wir uns sehr drüber. Und schreibt uns gerne eine Mail an hardaberfail@gmail.com, wenn ihr Anregungen oder Ideen habt für Gäste oder uns irgendwas mitteilen wollt.
Wie euer Frühstück so war.
Und genau, ihr findet uns wie immer auch auf Instagram. Und mit diesen Worten verabschieden wir uns demnächst ins Bett, erst auf die Couch und freuen uns auf nächste Woche. Bis dann, ihr.
Ciao.